Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Cashflow Conference. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, eine Gastin quasi, die Bonita Grupp vom Unternehmen Trigema. Bonita, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es freut mich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wir sind ja so von der lokalen Entfernung her nicht so super weit auseinander. Ihr kommt ja aus Burladingen. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, der nicht aus dem Raum Baden-Württemberg kommt, jetzt nicht unbedingt der Nabel der Welt. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze zu euch und zu eurem Unternehmen sagen, wo ihr herkommt und damit die Menschen das ein bisschen einordnen können.
Ja, vielen Dank, lieber Tobias, für die Einladung heute. Ich bin heute genau von der Schwäbischen Alb nach Stuttgart gekommen. Burladingen liegt circa eine Stunde südlich von Stuttgart, wenn man dann so Richtung Bodensee fährt. Dort auf der Schwäbischen Alb sind wir schon seit über 100 Jahren beheimatet, genauer gesagt seit 1919, als mein Urgroßvater Josef Meyer die Firma Trigema, damals noch Trikotagen Gebrüder Meyer, gegründet hat in Burladingen.
Ja, da kommt der Name dann auch her, Trigema. Wurde dann abgekürzt, weil es einfacher war.
Ja, das war Teil der Markenbildung Ende der 60er, die mein Vater dann eingeführt hat.
Und was war der ursprüngliche Business Case von Trigema? War das auch schon Textil?
Ja, wir waren immer schon Textilhersteller, aber damals hauptsächlich für Herren- und Damenunterwäsche. Mhm. Eigentlich großteils Herrenunterwäsche, so die klassischen langen Unterhosen, Feinripp, Doppelripp, die man vielleicht noch kennt.
Ich wollte gerade sagen, die sahen bestimmt richtig fesch aus, die Teile.
Ja, sehr modisch.
Habt ihr davon noch Material übrig, das quasi so im eigenen Bestand ist, so im Museum oder sowas?
Ein paar vereinzelte Teile gibt es davon noch, mhm. Aber es gibt natürlich immer noch auch lange Unterhosen heutzutage im Programm.
Das Design dürfte sich minimal verändert haben.
Genau.
Und das Material wahrscheinlich auch ein bisschen, oder?
Immer noch reine Baumwolle.
Reine Baumwolle. Und ich sag mal so, die Textilbranche war ja sehr groß in Süddeutschland und die ist dann dahin geblichen irgendwie. Und ihr seid mehr oder weniger die Einzigen, die da übrig geblieben sind. Das ist ja schon auch eine sehr krasse Leistung eigentlich, weil alle hauen ab und irgendwie kam dann der China-Boom und alles wurde in Billiglohnländer verlagert und ihr seid ja nach wie vor am Machen und dein Papa, der Wolfgang Grupp, hat ja auch schon das ein oder andere Wort dazu verloren, dass ihm das besonders wichtig ist, dass die Arbeitsplätze erhalten werden und dass man dann eine soziale Verantwortung übernimmt und dieses ganze Thema. Kannst du aus deiner Perspektive nachvollziehen, was vielleicht so Treiber dafür waren, warum das bei euch geklappt hat? Weil das war ja wahrscheinlich schon vor deiner Zeit.
Ja, also es war definitiv vor meiner Zeit, sage ich mal, die Textilindustrie bei uns in der Region. Wir hatten bis so Mitte der 80er circa 26 Textilbetriebe allein bei uns am Ort in Burladingen.
Boah, krass.
3000 Arbeitsplätze. Mittlerweile ja, sind so bis auf ein, zwei kleinere nur noch wir da. Und auch die letzten, somit wäre ich eine der letzten, die in Deutschland noch komplett vollstofflich produzieren. Das heißt, wir kaufen nur das Garn und die restlichen Produktionsstufen, also Stoffherstellung, Ausrüstung, das heißt Färberei, Bleicherei, dann noch die Zuschnitt, Konfektion und Produktveredelung am Ende mit Druck und Stick, alles bei uns im Haus. Ich denke mal, mein Vater hat den Wandel einfach mitgemacht. Also er hat eben nicht wie die anderen, wie du schon gesagt hast, die Produktion ins Ausland verlagert, sondern ist immer dem Standort treu geblieben. Dadurch haben wir eben auch unsere Flexibilität auch erhalten. Und was er gemacht hat, ist, er hat einfach auch die Kundenstruktur entsprechend angepasst. Als er die Firma übernommen hat, waren wir ein sozusagen No-Name-Produzent, mhm, für Hausmarken, für Kaufhäuser und kleine Einzelhändler. Und das hat er dann eben angepasst, indem er die Marke aufgebaut hat und dann sukzessive die Kunden eben ausgetauscht hat und immer mitgewandert ist, weil er einfach gesagt hat, er möchte, er kann den Preis nicht nachgeben.
Mhm, ja. Das heißt, es war mehr Qualität als Preiskampf in dem Fall.
Genau.
Und du hast gerade gesagt, ihr wart eher ein Produzent, so White Label vermutlich. Macht ihr das nach wie vor, dass ihr sagt, hey, ich komme jetzt zu Trigema und sage, ich möchte Cashflow Conference Pullis haben, ziemlich geile, vielleicht noch gestickt oder so, man weiß es nicht. Und ich sage, hey, könnt ihr das für mich produzieren?
Das können wir auf jeden Fall. Machen wir dann mit Logo natürlich, mhm, wenn gewünscht. Wir können es auch ohne Logo machen. Mhm. Jedoch haben wir hier natürlich keinen Preisnachlass, denn die Qualität und die Produktion ist die gleiche.
Ja, das ist doch sehr gut. Aber es ist auch wirklich made in Germany in dem Fall. Nicht nur so assembled in Germany, sondern es ist tatsächlich auch hier produziert. Du hast jetzt gerade noch gesagt, es waren ungefähr 3000 Arbeitsplätze quasi in Burladingen damals in der Textilbranche. Im Endeffekt, wenn ich jetzt schaue, wie groß Trigema ist, wie viele Menschen seid ihr gerade?
Wir sind insgesamt 1200, mhm, jedoch nicht alle in Burladingen. Mhm. Wir haben ja noch, sag ich mal, 200 Verkäuferinnen deutschlandweit und noch zwei weitere Produktionsstandorte. Also in Burladingen sind wir so circa 650.
War ja auch schon ganz ordentlich. Dann seid ihr auf jeden Fall, sagen wir mal, der Gewerbesteuertreiber am Platz.
Vermutlich, ja.
Ja, vermutlich, glaube ich auch. Die ein oder andere Verkäuferin habe ich ja schon kennengelernt, mit dir zusammen zum Beispiel in Berlin.
Ach, das stimmt, ja.
In dem einen Shop, in dem wir da zusammen waren. Ihr habt ja ein besonderes Konzept, was die Läden angeht. Vielleicht kannst du dem einen oder anderen Zuhörer dazu mal was erzählen, weil man fährt dann vorbei und sieht dann Testgeschäft, denkt sich, Testgeschäft, was ist das denn genau? Weil das gibt's sonst nicht. Also ist ja auch eine Monopolstellung irgendwie, sagen wir, vom Marketingkonzept her.
Ja, genau. Also seit Ende der 80er, als man eben gemerkt hat, okay, so da war hat mein Vater zuletzt großteils die Discounter beliefert, hat er dann gesagt, okay, jetzt, nachdem da dann der Preis auch nicht mehr gezahlt wurde, er muss näher an den Kunden ran und hat einfach gesehen, okay, Fabrikverkauf in Bollardingen lief sehr gut, wurde jedoch immer recht stiefmütterlich behandelt, da er da nicht immer die meiste Ware war, weil Vorrang hatten natürlich die Kunden. Und nachdem der sehr gut lief, hat er dann gesagt, das Konzept könnte man vielleicht ausweiten, wollte es aber nicht Fabrikverkauf nennen, da damals viele Firmen, denen es nicht so gut ging, plötzlich überall Fabrikverkäufe aufgemacht haben und hat gesagt, er hat ein Testgeschäft, auch weil wir damals auch noch einiges dem Handel geliefert haben und ja dem Handel nicht direkt Konkurrenz machen konnten, hieß es, okay, wir testen dort die Ware für den Kunden. Machen wir ja heute immer noch, dass wir eben schnell gucken, okay, läuft das Produkt und dann können wir es recht schnell nachziehen.
Wie Marktstudien in live quasi, so, dass du sagst, hey, ich produziere mal ein paar Stück davon und häng's in den Laden rein und schau mir das Feedback an.
Genau. Ja, also das ist auch ein Thema. Und dadurch, dass wir natürlich trotzdem, sage ich mal, günstiger verkaufen, das heißt schon zu Fabrikpreisen, können wir jetzt nicht in der Innenstadtlage zum Beispiel jetzt wie in Stuttgart oder München sein. Berlin ist da die Ausnahme, sondern wir sind eher an Gebieten und in Regionen, wo eben die Kunden aus ganz Deutschland vorbeifahren oder hinkommen, einfach in Urlaubsregionen, stark in Süddeutschland, also Bayern, Baden-Württemberg vertreten, aber zum Beispiel auch an der Nord- und Ostsee oder eben an Autobahnkreuzen und an Autobahnen direkt.
Stimmt, ja, ihr seid immer sehr verkehrsgünstig gelegen. Wahrscheinlich immer Standorte, die McDonald's auch ganz interessant fände. Die machen ja auch sehr genaue Studien, wo was hin darf und wo was nicht hin darf.
Ja, die sind teilweise auch Nachbarn.
Ja, das ist witzig, ja. Das heißt, ihr macht beide gutes Research, weil das läuft bei McDonald's ja auch ganz gut. Ich habe eine Frage. Diese Locations, kauft ihr die Dinger oder mietet ihr die?
Also wir haben aktuell 43 Shops in Deutschland, davon ist die Hälfte im Eigenbesitz, also die haben wir gekauft,
ja. Ah ja,
also beziehungsweise auch Grundstücke gekauft und dann eben selbst gebaut.
Okay, ja, ja, gut. Und da das ja schon einige Jahre gemacht hat, ist das natürlich auch bestimmt ein ganz guter Wert, der da so entsteht zusätzlich noch.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch immer ein bisschen größer gebaut, das heißt, wir haben auch langjährige Partner. Es war mal eine Zeit lang Birkenstock, aktuell, nachdem sie übernommen wurden, leider nicht mehr.
Ah ja, interessant.
Aber wir haben Mac Jeans oder Lindt Schokolade, die langjährige Partner sind und eben auch immer dort mit uns dann zusammen so einen Standort aufbauen.
Bekannter von mir ist bei Lufthansa und der hat mir erzählt, als Rimowa übernommen wurde, wurden sofort alle Zusammenarbeiten von LWM Asch gekündigt. Ist das bei Birkenstock ähnlich gelaufen, dass sie gesagt haben, sie machen erstmal klar Schiff und setzen sich auf Null oder wie lief das da?
Ja, also doch, die Standorte wurden recht schnell gekündigt, nachdem die Übernahme erfolgt ist. Ja.
Ja, spannend. Ja, schauen wir mal, was die Franzosen da draus machen. Und diese Testgeschäfte, wie viele habt ihr insgesamt?
43.
43, okay. Und abgesehen davon, betreibt ihr andere Stores oder läuft der Rest dann quasi eher online?
Also ich muss sagen, 42 dieser Stores und dann eben noch diesen Flagship-Store in Berlin.
Ah ja, das ist da, wo ich auch war. Dann.
Genau, da waren wir.
Ich habe gar nicht den Flagship-Store ausgesucht. Sehr gut.
Wir hatten bis vor Corona noch einen Store auch am Stuttgarter Flughafen.
Stimmt, ich erinnere mich.
Der musste leider dann der Vergrößerung des Security-Bereichs weichen.
Dafür musst du deinen Laptop jetzt nicht mehr rausholen.
Genau. Aber wir haben natürlich dann auch einen starken Online-Vertrieb. Erstmal ist natürlich der größte Bereich, wird dadurch abgedeckt durch unseren eigenen Shop, sowie dann Partner, wo wir mit Amazon und Otto verkaufen. Und dann gibt's noch, wie bereits vorhin von dir angesprochen, unseren sogenannten B2B-Bereich, wo wir eben an Industriekunden liefern oder Ärzte, Praxen, Vereine, genau.
Wenn du das prozentual aufteilen würdest, wie groß ist dieser B2B-Bereich? Wie viel Prozent macht das aus? Oder ist der
ja,
ist
so
der
circa 20%.
Ah ja, okay. Also auch schon ein gutes Geschäft zusätzlich nochmal.
Ja.
Vermutlich auch mit einer hohen Loyalität der Kunden.
Ja, also ich meine, klar, wir sind natürlich im Verhältnis, wenn wir jetzt gerade im Industriebereich gucken, ist natürlich schon auch nicht, also sind unsere Polos wahrscheinlich im höheren Preissegment angesiedelt, aber wir können eben punkten durch Qualität und Langlebigkeit und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firmen schätzen es natürlich auch, wenn sie ein Produkt von uns bekommen.
Das stimmt. Ich kann mich daran erinnern, du hast mir vor vielen Jahren mal 2-3 Trigema-T-Shirts irgendwann mal geschickt und die funktionieren immer noch. Also da gibt es keine Abriebspuren oder so. Also die sind wirklich, die Langlebigkeit funktioniert gut. Die Fahrradunterhose ist übrigens auch hervorragend, abgesehen davon. Ich habe es sonst noch nicht gesehen. Ist auf jeden Fall ein gutes Produkt. Sollte man irgendwie so im Triathlon-Sport mehr positionieren, glaube ich. Wir sind jetzt direkt da richtig tief eingestiegen, aber vielleicht noch ein paar Fragen zu dir, Bonita. Du bist in Bolardingen aufgewachsen oder warst du woanders in deiner Jugend?
Also ich war bis zu meinem 12. Lebensjahr in Bolardingen, mhm, und dann bin ich gemeinsam mit meinem Bruder aufs Internat in, mhm, die Schweiz, mhm, war dort 7 Jahre und im Anschluss bin ich dann zum Studium nach London.
London, ja, okay, auch eine schöne Stadt. Und wie war deine Jugend? Warst du quasi schon in den Geschäftsbetrieb involviert oder warst du da eher fern davon?
Also dadurch, dass beide meine Eltern, also klar, mein Vater war ja über 50 Jahre lang Geschäftsführer, mhm, und meine Mutter ist auch schon lange in der Firma. Dadurch, dass beide so stark involviert waren, haben wir als Kinder auch immer viel mitbekommen. Wir waren schon von klein auf immer mit, zum Beispiel in unseren Testgeschäften, mhm, haben da am Wochenende mitverkauft oder mitgeholfen. Waren ganz früh auch mal Models.
Ja, durftet ihr modeln?
Genau.
Als Kinder. Zum Thema Model habe ich noch eine haarige Frage.
Okay.
Dann kommen wir gleich dazu, kannst du wahrscheinlich denken.
Und dann haben wir auch während dem Studium, haben unsere Eltern uns immer schon ein Teil davon sein lassen. Wir haben natürlich in den Ferien gejobbt, also, mhm, ja, es war nie fremd.
Ich kann mir bei deinem Vater vorstellen, dass ihr sehr gleichberechtigte Arbeitsbedingungen zu euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hattet, oder?
Doch, das schon. Also ja, mein Vater war es auch immer wichtig, dass wir uns für keine Arbeit zu schade sind, mhm, und auch, sag ich mal, sehr viele Bereiche des Unternehmens kennenlernen.
Könntest du mir jetzt einen Pulli nähen?
Ich habe mal versucht, ein T-Shirt zu nähen. Ich muss sagen, meine Fingerfertigkeit ist da nicht so was wir uns wünschen. Ja.
War nicht so.
Nicht ganz so, nein.
Okay, das wäre vielleicht dann eher so eine Subbrand. Das sieht dann eher aus wie ein bisschen andere Marken, die andere Ziele verfolgen. Würdest du sagen, dein Studium in England hat einen Einfluss auf dein Businessleben heute?
Es war jetzt natürlich nicht auf Textil ausgelegt, mhm, aber natürlich hat man Ideen aufgegriffen, hat gelernt, wie man strukturiert, sage ich mal, seine Ideen und Themen angeht. Mhm. Das hat mir so am meisten gelehrt. Ich habe im Master habe ich noch Wirtschaftsgeschichte, mhm, studiert. Da habe ich mir natürlich mehr auf die Textilindustrie, mhm, fokussiert. Das war einfach auch interessant, wie sich das alles so entwickelt hat. Und dadurch habe ich auch gelernt, wieso sich es bei uns auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel angesiedelt hat, mhm, und wie da die Verbindungen waren zu England.
Möchtest du uns und die Zuhörer da kurz abholen in ein, zwei Sätzen?
Ja, vielleicht. Also wenn man einfach, es ist so, wenn man die Schwäbische Alb kennt und da zum Beispiel auch mal einen Ackerboden sieht, sieht man, der ist sehr steinig. Mhm. Also das heißt, von der Landwirtschaft konnten die Menschen dort früher nicht leben. Das heißt, es wurden auch oft Schafe gehalten, mhm, und dadurch kam natürlich der Bezug zu Textil. Genau.
Habt ihr Schafe?
Wir haben keine Schafe, schade, aber es gibt noch sehr viele auf der Schwäbischen Alb.
Apropos Schafe und Fell, es gab ja mal diese Werbekampagne mit dem Affen.
Ja, die gibt es immer noch.
Ja, genau, aber warst du zu der Zeit quasi schon im Unternehmen, als quasi das auch geschult wurde, und durftest du den mal halten?
Ja, leider war ich nie dabei, als ich den gesehen habe.
Ich,
ja,
wünsche mir das selber immer mal, so ein Affe, weil die sind so menschlich. Und ja,
wobei wir hatten schon mal für zwei Betriebsfeiern bei uns und, mhm, auch als Überraschung für meinen Vater hatten wir einmal einen Affen bei uns. Mittlerweile dürfen die nicht mehr so reisen, das heißt, mhm, da waren wir dann auch im Schwabenpark. Und haben dort
nicht
gedreht.
Mehr so reisen. Das hört sich so an, als ob die nicht, ja, mehr Business fliegen dürfen, sondern nur Economy.
Ja, das wird nicht mehr so gern gesehen.
Ja, ich verstehe das.
Ja, deshalb haben wir ja auch keinen echten Affen mehr in der, ja, Werbung, sondern digital. Aber da haben wir dann doch vor Ort mal gefilmt und das war super lustig, weil der hat sogar dann, weiß ich noch, das iPhone von meinem Bruder in die Hand genommen und hat da richtig damit gespielt. Ja, also
Selfies gepostet?
Ja, 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 wir haben Selfie zusammen mit dem Affen gemacht. Ja,
echt,
also das
cool,
war wirklich wie ein Mensch.
Ja. Ja, wenn man die richtig behandelt, ich sehe da nicht, dass die drunter leiden. Ja. Wir hatten bei uns im Club tatsächlich auch sowas, da hatten mal so Akteure so eine Schlange dabei und es gab richtig Stress. Wir hatten das denen auch nicht erlaubt, aber wir haben dann seitdem immer alles mit Tieren abgesagt, weil das war viel zu aufwendig. Jetzt, dein Bruder und du, ihr seid ja altersmäßig nicht so weit auseinander. Und ihr seid dann jetzt mehr oder weniger in einer Co-Rolle. Ihr seid ja auch schon, bevor ihr jetzt vor kurzem quasi die Leitung übernommen habt bei Trigema, auch schon lange da an Bord gewesen. Also für euch ist wahrscheinlich jetzt nichts wesentlich Neues. Ihr kennt alles, ihr wisst, wie es läuft. Nichtsdestotrotz seid ihr jetzt am Ruder und müsst halt entscheiden und tragt auch noch mehr Verantwortung. Wie ist das so? Was passiert da so bei dir?
Ja, also ich muss sagen, es sind jetzt 3 Monate, mhm, und wie du schon gesagt hast, also wir sind beide schon seit über 10 Jahren im Unternehmen tätig. Das heißt, wir kennen das Unternehmen und, ja, haben jetzt noch, sag ich mal, ein bisschen mehr Verantwortung dazu bekommen. Aber es ist schön, dass, sage ich mal, meine Mutter ist weiter im Unternehmen, auch unser Vater, obwohl er aktuell keine offizielle Rolle mehr hat, ist jeden Tag noch im Unternehmen und steht uns mit Rat und Tat zur Seite.
Lässt er euch machen?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ganz besonders wertvoll.
Ja, nein, das macht er auf jeden Fall. Aber auch in der Vergangenheit haben wir ja schon bei allen wichtigen Themen durften wir mitentscheiden oder unsere Meinung dazu kundgeben. Und deshalb ist es jetzt einfach so, bei uns liegt die letzte Entscheidung. Mhm. Aber wir tauschen uns natürlich eng aus.
Das heißt, der Papa ist da quasi der Aufsichtsrat, mehr oder weniger.
Ja, so in der Art, aber ich glaube, der Titel gefällt ihm nicht.
Stiller Berater.
Genau.
Ja, gut. Das ist auch ein strittiges Thema, dieses ganze Thema damit. Und wie ist denn so die Aufteilung bei euch quasi? Was machst du, was macht dein Bruder?
Also ich konzentriere mich bei uns großteils um den E-Commerce-Vertrieb, sowie Marketing-Themen und Personal, was ja bei 1200 Mitarbeitern auch einiges ist. Und
vielleicht kurz für unsere Zuhörer, wie viele davon sind weiblich?
82%.
Heftige
ja.
Zahl, ja.
Gut, ist natürlich dadurch, dass Textilindustrie in Europa ja immer sehr weiblich ist. Wir haben auch knapp 600 Näherinnen und Näher. Davon sind jedoch mittlerweile 10% männlich. Da es in anderen Ländern, gerade im arabischen Raum, wo wir ja viel Zuzug hatten in den letzten Jahren, da vor allem Männer sind, die diesen Beruf ausüben.
Das heißt, die Männerquote steigt.
Steigt etwas, ja.
Also die Gleichberechtigung findet ihren Weg bei euch ganz andersrum als in allen anderen Unternehmen.
Ja, genau. Und mein Bruder kümmert sich eher so, sag ich mal, um die technischen Themen, Produktion, Finanzen und auch B2B-Vertrieb.
Okay, also seid ihr da klar aufgeteilt. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Zum Thema Marketing. Ihr hattet ja vor kurzem eine ziemlich erfolgreiche Kooperation. Habt ihr vor, oder vielleicht kannst du dazu ein, zwei Sätze sagen, und habt ihr vor, deiner Zukunft mehr so in die Richtung zu machen?
Ja, die Kooperation war jetzt vor circa einem Jahr und da haben wir zusammen mit LFTY kooperiert, was natürlich ganz unterschiedliche Themen sind. Ja, also das Streetwear-Label mit uns traditionellen Produzenten. Aber es waren, glaube ich, so die Gegensätze, die sich da angezogen haben.
War mega cool, finde ich.
Und hat für uns auch nochmal so einen neuen Input gegeben. Haben uns natürlich auch, sag ich mal, stilmäßig mittlerweile so ein bisschen auch hinentwickelt. Und es war einfach super spannend, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil die sind auch sehr eng gestrickt, so ein bisschen wie bei uns. Und es ging alles recht flott, sage ich mal. Und wir haben innerhalb von 2,5 Monaten stand die Kollektion und war verkaufsbereit. Ja, also das war super spannend, auch nochmal die Zielgruppe, die man da
erkennt. Habt ihr beide die Kollektion verkauft oder nur einer von euch beiden?
Also das hat hauptsächlich Wolfgang koordiniert und gemacht. Ja, also bei mir liefen nur so ein paar Social-Media-Marketing-Aktivitäten, weil wir haben es nicht über unsere eigenen Kanäle vertrieben, sondern LFTY hat es ausschließlich verkauft.
Ah ja, okay, so ja. Ja, ich vermute, der Standard-Regema-Kunde hat gesagt, was ist das?
Ja, also anscheinend, ich war auch mal selber dann in einem Store in Hamburg und da war, also es war einfach faszinierend zu sehen, wie viel da los war und wie lange die Schlangen waren.
Für euer Zeug, das ihr zusammen gemacht habt.
Genau, ja. Und viele haben auch gedacht, dass wir dort jetzt einen Store eröffnet hätten. Und das habe ich auch gehört in der Schlange, als ich da selber angestanden bin.
Und haben sich schon auf die Trigema Fahrradunterhosen gefreut, aber die haben sie dann nicht gekriegt.
Die gab es leider nicht, ja. Aber was war ist, weil das Publikum von LFDY ist natürlich sehr jung, ja. Also sag ich mal, meist unter 20 sogar. Die haben dann auch gesagt, sie hätten dadurch ein paar ältere Kunden, sag ich mal so, zwischen 20, 30, 35 auch bekommen, ja, was dann auch ganz interessant war.
Ja, okay, das ist klar. Ja, als ich das gesehen habe, hat es mich sofort an hier Vetements und DHL erinnert irgendwie, weil das auch so, und ich fand es bei euch auch einfach, sah irgendwie besonders cool aus, es hat gut gepasst, fand ich auch, ich glaube, das ist für so eine Marke wie Trigema einfach wertvoll zu zeigen, hey, wir sind auch für sowas am Start und wir machen sowas mit und es funktioniert auch sehr gut.
Ja.
Weil das hilft natürlich, viel, viel junge Zielgruppe für euch dann vielleicht auch wieder zu finden, wo die Leute dann mal sagen, hey, Basics von denen sind auch cool. Und viele sind ja auch, sagen wir mal, heimatbewusster als vor anderen Generationen. Ich sag mal so, in meiner Jugend hat sich keiner dafür interessiert, ob ein T-Shirt vielleicht, keine Ahnung, aus China kam oder nicht. Das ist heute schon ein bisschen anders.
Also ja, das stimmt. Da hat man schon gemerkt, dass so ein Umdenken da ist, auch einfach CO2-Abdruck und alles, das spielt uns aktuell schon in die Karten.
Was sind so eure Pläne für Trigema für die Zukunft? Was habt ihr vor, damit anzustellen?
Ja, also die Themen sind natürlich vielseitig als Produktionsunternehmen und auch gleichzeitig im Vertrieb. Wir sind gerade dran, eben unsere Marketingstrategie neu aufzustellen oder, sag ich mal, ein bisschen anzupassen. Wir müssen ja auch langfristig unseren Werbespot anpassen. da ist eins so viel gesagt, dass der Affe wird auf jeden Fall weiterhin Teil davon sein. Wir hoffen, dass wir da im Herbst dann mehr dazu sehen. Wir wollen natürlich die Produktion auch im Standort halten. Das heißt, auch hier müssen wir gewisse Themen angehen, weil für uns ist es einfach wichtig, dass wir weiterhin die Qualität unseres Produktes verbessern. Wir machen weiterhin, wie du schon gesagt hast, nachhaltigere Themen. Also wir haben jetzt das erste komplett recycelte T-Shirt auf den Markt gebracht.
Ah ja, also
das
quasi heißt, komplett aus altem Material.
Aus recycelter Baumwolle, genau. Ja.
Und wie recycelt man denn Baumwolle, ganz kurz nur, weil der funktioniert technisch bei mir im Kopf noch nicht so gut.
Ja, da gibt es unterschiedliche Methoden. Mhm. Also wir testen gerade beides, wobei jetzt auf dem Markt ist zunächst die eine Methode und das ist die, dass man das Garn, sag ich mal, mechanisch auseinander nimmt. Mhm. Das sind dann Artikel, die sind reine Baumwolle zunächst. Also da muss man eben vorher vorsortieren. Das machen wir mit einem Partner in der Schweiz. Und dieses Shirt ist dann auch, da stricken wir das Garn dann eben nochmal. Also unser erster Schritt ist ja das Rundstrickverfahren. Mhm. Und verkaufen wir es in schwarz, weil es ist recht durchsichtig. Du kriegst nicht so diese dicke Qualität hin mit einem neuen Baumwollgarn. Aber bei den Kunden wird es aktuell gut angenommen.
Ich meine, es wird eher alles freizügiger. Dann.
Ja,
genau. Ist halt ein bisschen durchsichtig,
ja, aber dann gibt es noch einen chemischen Prozess, an dem arbeiten wir gerade auch mit einem Partner in Finnland. Und da warten wir jetzt gerade die ersten Ergebnisse ab. Da könnten wir uns vorstellen, dass da die Qualität vom Garn vielleicht noch eher dem, sag ich mal, neuen Garn entspricht.
Wenn ihr jetzt in solche Schritte geht, das ganze Thema Kreislaufwirtschaft ist ja auch gerade hier bei uns im Baubusiness super relevant. Zum Beispiel Lehmhäuser sind toll, weil du es komplett wieder zerlegen kannst. Und wenn du sagst, hey, wir haben hier den Partner und den Partner, sind das Unternehmen strategisch auch Unternehmen, wo ihr vielleicht mal in der Zukunft sagt, hey, wir beteiligen uns an sowas oder bleibt ihr ganz klar bei eurem Thema?
Also Beteiligungen sind vorerst ausgeschlossen, da wir, sage ich mal, auch genügend Investitionen haben, die wir bei unserem Unternehmen tätigen müssen. Wir hatten ja auch sehr zu kämpfen mit der Energiekrise.
Da wäre ich gleich noch drauf zu sprechen gekommen, wie das denn war.
Ja, und das müssen wir natürlich investieren. Und was wir natürlich auch haben, ist dadurch, dass wir ja sehr mitarbeiterlastig immer noch sind, also wie gesagt 600 Mitarbeiter allein in der Konfektion und da natürlich auch der Fachkräftemangel sehr stark ist, müssen wir auch gucken, wie wir da natürlich gegensteuern im Bereich Automation und vor allem Digitalisierung. Und da sind wir gerade dran, eben auch mit diversen Investitionen dann voranzukommen. Weil man muss immer wissen, bei einem T-Shirt ist jede Naht oder bei einem Kleidungsstück jede Naht, die man sieht, ist noch von Hand durch die Maschine geführt. Mhm. Also sehr aufwendig.
Wir hatten vor kurzem auch uns drüber unterhalten zu dem Thema Automation und ich fand es relativ interessant. Auf der einen Seite sprechen wir davon, dass KI die Weltherrschaft übernimmt und auf der anderen Seite kann eine Maschine kein T-Shirt gescheit nähen. Sind ja schon ziemlich weit auseinander, die Realitäten. Also wie sieht es jetzt aus? Also wie automatisiert könnt ihr jetzt produzieren und wo wollt ihr dahin?
Also aktuell sind wir noch nicht so weit automatisiert, aber wir sprechen da mit diversen Startups, die schon einige Ideen haben und ich vermute, dass wir in, sag ich mal, 1 bis 2 Jahren da schon mehr sehen. Ja. Weil wir einfach wollen, wir haben ja, sehr gute Fachkräfte in dem Bereich, aber wir möchten die natürlich für aufwendigere Produkte dann einsetzen, die schwieriger sind, die einfach noch nicht automatisiert werden können. Und wir hoffen, dass wir demnächst, sag ich mal, in den nächsten, vielleicht 2 bis 3 Jahren da Fortschritte machen, dass wir einfach für die einfacheren Tätigkeiten da mehr Automation sehen und vielleicht irgendwann ein T-Shirt fast automatisch nähen können.
Weil es ist ja nicht so, dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen, ganz im Gegenteil, ihr habt ja nicht genug Leute und ihr müsst durch die Automation ja überhaupt erreichen, dass ihr, sagen wir mal, die einfachen Produkte trotzdem gut produzieren könnt.
Ja, genau so ist es und wir könnten auch aktuell jetzt über Kapazität, Ausweitung könnten wir gar nicht sprechen, weil wir einfach, wie gesagt, die Fachkräfte gar nicht finden. Ja.
Super spannend. Wo kommen die meisten her?
Also wir sind über 40 Nationen bei uns im Unternehmen, auch obwohl wir sehr ländlich gelegen sind, ist es da auch sehr, sag ich mal, Multikulti. Also wir haben ja verschiedene Wellen durchgemacht, ja seit den 60er Jahren. Mhm. Wir haben natürlich viele Italiener, Türken, Spanier, aber auch aus Osteuropa und in den letzten Jahren eben verstärkt auch aus dem Mittleren Osten.
Mhm. Und eine Frage so aus der Immobilienbranche kommt, ich meine, wenn da halt in dem kleinen Ort so viele Menschen sind, müssen die auch irgendwo leben.
Ja.
Wie kriegt ihr das hin mit der Unterbringung? Weil, mal angenommen, da kommen halt wieder 30 neue. Ich meine, selbst in Stuttgart ist es teilweise schwierig, eine Bude zu finden. Und wenn du jetzt sagst, hey, in Bollerding und Umland, da wird ja auch nicht einfach alles leer stehen.
Ja, erstens das. Und zweitens ist bei uns ja noch das Thema, öffentliche Verkehrsmittel sind ja auch nicht so gut angebunden. Das heißt, wenn man dann auch sagt, okay, ich ziehe nach Albstadt, ist immer die Frage, wenn die Person kein Auto hat, wie kommt sie jetzt zur Arbeit? Klar, gibt es Mitfahrgelegenheiten und so. Ja, das ist auch ein bisschen dann zu weit schon wieder. Das
ist schon ein bisschen hoch und runter auch, gell?
Und öffentliche Verkehrsmittel gibt es, aber die sind nicht an die Schichtzeiten angepasst. Also schwierig.
Da müsstet ihr ein bisschen Einfluss nehmen.
Ja, deshalb machen wir jetzt, sind wir gerade dran, dass jetzt im bis Juni die ersten Tiny-Häuser gebaut werden bei uns.
Geil.
Ja. Und dann haben wir natürlich, gucken wir auch, dass wir als Firma hat man da natürlich noch mehr Einfluss, dass wir sagen können, wir mieten Wohnflächen an und vermieten die dann eben entsprechend.
Ja, zumindest weiter. Übergangsweise, bis jemand was gefunden hat, weil es ist natürlich immer am Anfang relativ schwierig, das ganze Thema anzugehen. Ich habe noch eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe. Jedes Unternehmen, das ich so sehe, ist eine GmbH, eine AG oder sowas. Und Trigema ist einfach eine KG. Ich meine, war es nicht noch ein eingetragener Kaufmann, dein Papa, bis vor relativ kurzer Zeit?
Genau.
Habe ich richtig in Erinnerung, oder? Ist schon auch bold irgendwie, weil im Endeffekt, ich weiß nicht, ob es ein Unternehmen der Größenordnung in Deutschland gibt, das das noch so macht. Du weißt es bestimmt besser, aber...
Ich glaube, Oetker ist auch eine KG.
Ach ja, okay, interessant. Ja. Und davon gibt es auf jeden Fall wenige. Ihr seid nicht nur Ausreißer, was den Textilmarkt angeht, sondern auch, was die Gesellschaftsform angeht. Was ist denn da der Hintergrund und bleibt das oder ändert sich das oder...
Genau, also der Hintergrund ist, also wir waren ganz früher eine GmbH und Co. KG und nachdem mein Vater ja immer sagt, er haftet und er möchte, er sagt, jeder Manager, jeder Geschäftsführer soll oder Inhaber soll auch mit seinen Entscheidungen gerade stehen. Und
Politiker wären auch toll.
Ja, wobei da glaube ich, sind es nochmal teilweise ein bisschen schwieriger anzusehen, aber ja, man sollte einfach für seine Handlungen gerade stehen und da hat er dann irgendwann auf die EK eben gewechselt, weil das eben... dann nach außen auch das widerspiegelt.
Das ist auf jeden Fall
konkurrent. Und es war ihm wichtig, dass wenn wir die Firma übernehmen, dass eben diese Haftung beibehalten wird. Und nachdem wir jetzt ja drei Gesellschafter sind, war es einfach nicht mehr möglich natürlich in der EK, sondern wir mussten dann in die KG wandeln.
Mhm, okay. Und das funktioniert relativ einfach wahrscheinlich, weil es Personengesellschaft bleibt.
Genau.
Ja, okay. Ja gut, sobald du in eine Kapitalgesellschaft wandelst, wäre es dann alles nochmal anders. Sicherlich sehr aufwendig. Gibt es irgendwelche, sagen wir mal, Besonderheiten oder Erfolgsgeheimnisse, die du bei euch siehst, weshalb ihr relativ gut floriert und funktioniert und weiter wächst und das Unternehmen einfach da ist, außer dass dein Papa jetzt vielleicht eine gute Pressepräsenz hat, das würde ich dich nachher gerne auch noch fragen, die du da bei euch siehst, wo du sagst, hey, das machen wir einfach besser als andere?
Ich würde nicht sagen besser, aber ich würde einfach sagen, wir sind einfach so historisch auch gewachsen. Also bei uns war es immer so, vielleicht auch auf der einen Seite, weil wir Schwaben sind, wir brauchen flache Hierarchien und niedrige Kostenstruktur. Das heißt, wir wollen keinen großen Overhead haben. Mhm. Wir sind also bei 1200 Mitarbeitern nur 40 in der Verwaltung.
Das ist ja wenig, und
wir kümmern uns um alles in-house. Also wir machen zum Beispiel auch, wenn ihr bei uns auf der Website seid, die ganzen Bilder, Videos, Social Media, alles in-house. Also wir gucken, dass wir alle Prozesse, die wir können, in-house abbilden können. Wir arbeiten auch jetzt relativ wenig mit externen Agenturen zusammen, sondern gucken auch hier, dass wir hier intern das Know-how aufbauen. Das heißt, flache Strukturen, dadurch können wir sehr flexibel reagieren, konnten dadurch zum Beispiel auch während der Corona-Krise haben wir innerhalb von 48 Stunden die Produktion auf Masken umgestellt.
Das ist schnell.
Ja. Haben da alles, haben auch alle zusammen geholfen. Also auch wenn wir jetzt immer mal wieder Themen haben, wo wir sagen, okay, da kommt jetzt ein Riesenauftrag rein und wir müssen den jetzt schnellstmöglichst verpacken oder sonst wie, dann helfen auch Personen aus anderen Abteilungen mit. Da sagen wir immer, man muss einfach zusammen an einem Strang ziehen. Und ich glaube, da zeichnen wir uns auch als Betriebsfamilie, wie wir es nennen, immer aus, dass wir sagen, okay, wir arbeiten zusammen und gucken, wie wir eben zusammen die Probleme bewältigen oder oft auch die Herausforderungen eben angehen.
Nach Corona kam ja dann direkt das Energiethema, dann bevor kurz abgedriftet. Die Produktion ist ja relativ energieaufwendig. Wie habt ihr das gehandelt mit der ganzen Energiekrise?
Ja, also wir haben ein eigenes Gasturbinen bei uns im Werk. Und bisher war das, bis vor der Corona-Krise war das kein Thema für uns, weil der Kostenfaktor im Verhältnis gering war. Der hat sich ja dann, sage ich mal, versechsfacht innerhalb von einem Jahr. Damit war es natürlich ein großes Kostenthema. Und es ist so, dass vor allem unsere Stoffherstellung ist sehr energieintensiv. Aber es ist natürlich auch uns der Grundstoff, mit dem wir arbeiten. Ohne dem könnten wir unsere Produkte nicht verkaufen. Also das heißt auch kurzfristig sagen, wir wollen jetzt zukaufen. Mhm. Und wir haben ja eigentlich immer europäische Lieferanten auch. auch die hatten ja das gleiche Problem, mhm. Italien, Portugal, die hatten ja auch alle höhere Energiekosten und die hätten auch so schnell nicht liefern können. Also das heißt, wir haben einfach gesagt, nein, wir behalten es bei. Wir haben geguckt, wie wir recht zügig einfach gewisse Einsparungen vornehmen können. Hätten wir wahrscheinlich früher schon machen können, aber da war es halt kein Thema, da hat man nicht so dran gedacht. Ja. Wir haben gewisse Färbeprozesse nochmal hinterfragt, haben die Schichten teilweise ein bisschen umgelegt, haben gewisse Farben vorübergehend aus dem Sortiment genommen.
Schichten umgelegt heißt in Niedrigstromzeiten?
Ja, also dass wir halt sagen, nicht Schichten umgelegt, sondern eher so gewisse Prozesse in verschiedene Schichten umgelegt, sodass wir die Spitzen nochmal besser ausgelastet haben.
Interessant.
Haben dann natürlich gewisse Farben vorübergehend aus dem Sortiment genommen, zum Beispiel Türkis, wussten wir auch nicht. Es läuft sehr gut, gerade im Sommer, aber muss eben irgendwie dreimal gefärbt werden. Ja, ja. Und das haben wir dann gesagt, okay, dafür gibt es dann vielleicht eher ein Hellblau. Mhm. Ja, das waren auch so Themen, die wir dann einfach erfahren haben. Gewisse Stoffe zum Beispiel gerade.
Da hätte die Curly AG gelitten mit ihrem türkis-lilanen Logo. Da hätten wir erstmal gar keine Marke mehr, Corporate Wear mehr bekommen.
Genau.
So, sorry Leute, ändert euer CI. Dieses Jahr gibt es kein Türkis.
Ja, Polyesterfasern waren zum Beispiel energieintensiver zum Färben. Also da haben wir auch einiges gelernt und konnten eben die Produktion entsprechend zum Glück auch anpassen und haben seitdem auch einiges eingespart im Gasverbrauch.
Wie ist das bei euch mit erneuerbaren Energien? Weil ihr habt ja auch so ein bisschen Platz. Wäre das was, wo ihr sagt, hey, wir packen Solar drauf, machen andere Themen vielleicht sogar?
Ja, auch eines der großen Investitionsthemen, die wir aktuell am Laufen haben. Wir bauen gerade unsere Solarflächen noch weiter aus. Mhm. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir langfristig 25% unseres Energiebedarfs mit Solar decken können.
Das ist schon mal ganz wertvoll.
Ja. Und haben da eben zukünftig, gucken wir, dass wir so einen Mix eben fahren aus verschiedenen eben Solar, Gas weiterhin natürlich und Öl, weil wir wissen noch nicht, werden wir überhaupt ans Wasserstoffnetz bei uns angebunden.
Ah ja, okay.
das weiß ja niemand, das ist also eine Glaskugel und da haben wir auch so einen externen Partner, der uns da berät. Und da sind wir eben auch, dass wir uns vielseitig aufstellen.
Ihr müsst
und
einfach
so
auch
eben,
sicher sein.
Genau, ja.
Sonst ist das eine Vollkatastrophe, wenn es nicht funktioniert. Wieder ganz anderes Thema. Dein Papa, der Wolfgang, ist ja äußerst aktiv in verschiedenen Äußerungen, die er gerne mal so von sich gibt. Und die Medien freuen sich darüber, glaube ich, intensiv. Das hat sich die letzten Jahre sehr stark entwickelt. Und ich glaube, dadurch hat er auch eine unheimliche Bekanntheit und Trigema somit auch erlangt. Also ich glaube, Trigema ist im Verhältnis zu vielen Unternehmen klein, aber ist viel bekannter. Also die Brand ist ja sehr wertvoll geworden dadurch auch. Und würdest du sagen, das hat euch eher geholfen oder eher geschadet?
Nein, also definitiv geholfen und es hilft uns immer noch. Mhm. Weil ich glaube, mein Vater einfach, er steht zu seiner Meinung und man kann nachlesen, also ich meine, die Meinung hat er schon Mitte der 90er vertreten oder noch früher. Man sieht, es hat sich einfach entwickelt und es ist schön zu sehen, dass auch heutzutage, auch gerade auf TikTok oder anderen Medien, dass auch da, wo ja eine jüngere Generation unterwegs ist, dass auch die, sag ich mal, diese älteren Werte wieder zu schätzen wissen und vielleicht auch so ein bisschen so, jemanden, das schätzen, wenn jemand, sag ich mal, so eine Meinung vertritt und dazu auch steht. Und er lebt auch das, was natürlich auch Teil, wo wir vorhin ja schon drauf zugekommen sind, bei uns ist eben sehr starke Transparenz auch. Ja. Und das, was er sagt, das wird auch gelebt bei uns. Und genauso wie man auch bei uns einfach sagen kann, man meldet sich zu einer Betriebsführung an und guckt sich das Unternehmen bei uns an, guckt den Produktionsprozess an. Wir haben keinerlei Geheimnisse und genauso transparent möchten wir eben auch die Produkte an unsere Kunden liefern.
Spannend. Wie ist es mit dir? Hast du auch vor, eine Pressekarriere zu starten?
Also ich würde mal sagen, mein Vater hat sich das natürlich über Jahre aufgebaut.
Das stimmt.
Es kam, also er wird jetzt 82 und er hat das, sag ich mal, erst so, als ich so seit ich so vielleicht so seit der Mitte 50 war oder so, kam das mehr so ins Rollen mit Talkshows und so weiter. Und ich glaube, das wäre ein bisschen vermessen zu sagen, mein Bruder und ich wollen das jetzt genauso ansteuern. Mhm. Es gibt natürlich seine eigenen, wir wollen natürlich unsere Meinung gegenüber bezüglich unseres Unternehmens vertreten. Aber ich glaube, da gibt es diverse Wege, wie man das machen kann. Aber zu sagen, wir wollen jetzt genau in seine Fußstapfen treten, das
ist auch nicht immer ganz planbar.
Genau.
Manchmal werden ja auch Sachen aufgegriffen, die man gar nicht aufgegriffen haben wollte und die auch vielleicht gar nicht so relevant sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer was sehr wertvoll fürs Unternehmen sein kann, weil das letzte Mal, als wir zusammen im Flughafen saßen, war der Wolfgang ja auch wieder auf der Titelseite einer Zeitung zu sehen. Also das ist auch immer cool, weil da spare ich mir auch wieder ein bisschen Marketing einfach, weil viele Leute das wieder sehen.
Das stimmt, es ist natürlich PR, sagen wir es auch immer, Marketing für uns. Aber wir gucken einfach mal, wie sich's entwickelt. Und es ist ja auch nicht immer so beeinflussbar.
Ich habe noch eine Frage zu dir persönlich. Du arbeitest ja wahrscheinlich knapp über 40 Stunden die Woche. Und hast du da noch Zeit zu lesen oder bist du jemand, der überhaupt viel liest?
Ja, also ich sag mal, die Stunden zähle ich nicht wirklich, ist ja eigentlich auch, also ich mache es ja gerne und mein Vater hat uns auch immer gelehrt und gesagt, okay, man muss es auch wie ein Hobby sehen, ja, und es begleitet uns ja schon unser Leben lang, deshalb, ja, also kann ich das, aber wenn ich Zeit habe, lese ich auch immer mal wieder gern, jedoch weniger business-related, sondern eher dann Romane und vor allem historische Romane.
Ah ja, das kommt dann wieder zum Studium zurück, dann schließt sich der Kreis. Ja gut, super spannend. Vielleicht, bevor wir heute schließen hier, hast du vielleicht noch 2, 3 Tipps für zukünftige oder angehende Unternehmerinnen, wie sie da in dem ganzen, sagen wir mal, Unternehmer- und Unternehmerinnen-Game bestehen können? Weil du als Frau natürlich ja auch auf Sachen stößt, die vielleicht jetzt einem Mann nicht so häufig passieren. Da hast du ja bestimmt auch die eine oder andere Sache zu tun. Und vielleicht hast du da so 1, 2, 3 Hinweise, Tipps, Ideen, die dir so im Kopf rumschwirren, wo du sagen kannst, hey, das ist gut und das würde ich auch noch machen.
Also ich denke, ganz wichtig ist, dass man zunächst mal über die verschiedenen Bereiche in dem Unternehmen oder was man auch gründet oder was man übernimmt, dass man da Bescheid weiß, dass man sich für keine Arbeit zu schade ist. Das haben wir immer als Familie gelernt, dass wir auch während Corona zusammen Päckchen gepackt haben, Masken versäubert haben, egal was. Ja, man muss einfach gucken, dass man zusammen eben als Team vorankommt und da ist es auch wichtig, sich einfach ein gutes Team auch im Hintergrund aufzubauen, weil viele sagen dann immer, okay, ich muss das alles alleine machen. Am Anfang, klar, macht man mehr, aber es ist auch wichtig, einfach Vertrauen zu haben in sein Team und in die Leute und weil man kann sich das Know-how eben einfach auch gut, man kann nicht alles selber wissen, aber man kann gute Leute, sag ich mal, gewinnen, die einem dann das Know-how ins Unternehmen bringen.
Du sprichst mir aus der Seele, da gibt es ein gutes Buch dazu, 100 How, das erklärt genau diesen Vorgang. Wir sind ja hier beim Cashflow Conference Podcast und freuen uns auch schon sehr, dass du bei uns auch auf der Cashflow Conference als Speakerin sein wirst. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Ihr seid jetzt ja schon viele Jahre aktiv. Wie investiert denn die Familie Grupp selber?
Also wir investieren natürlich den Großteil oder das meiste in unser Unternehmen, ja, weil da müssen wir uns ja immer, wir müssen ja immer gucken, also wir sind 100% Eigenkapital finanziert. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir ja auch immer im Maschinenbereich, im Digitalisierungsbereich immer, sag ich mal, am Zahn der Zeit bleiben. Das ist unser Hauptfokus. Aber natürlich in Zeiten von Niedrigzinsen mussten wir uns da natürlich auch ein bisschen umorientieren. Und da haben wir uns als Familie auch entschieden, dann eben in Aktien zu investieren.
Seid ihr in Immobilien investiert?
In unsere eigenen Immobilien, ja, die wir über die Jahre aufgebaut haben.
Aber darüber hinaus nicht?
Nein.
Vielleicht noch in Tiny Häusern in der Zukunft?
Genau.
Ja, okay, cool. Super, ja. Vielen Dank dir, Bonita. Das war sehr spannend. Wir freuen uns, dich auf der Cashflow Conference on Stage zu hören und beenden damit die Folge heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns natürlich über viele Bewertungen und freundliche Kommentare. Schickt es gerne an alle Unternehmerinnen oder zukünftigen Unternehmerinnen weiter, die da so draußen rumlaufen und versuchen, ihr Business zu machen. Die Bonita kann da vielleicht den einen oder anderen erfolgreichen, hilfreichen Tipp liefern an euch. Wenn ihr die Bonita kontaktieren wollt, am besten vielleicht über Trigema oder über LinkedIn, bist du ja auch sehr aktiv, da kann man dich auch finden. Da findet man auch und sieht auch, was so alles passiert in dem Trigema-Kosmos. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, Bonita, und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.